ARD Sounds.
BR 24. Das Aktuelle am Morgen.
Mit Gabi Gerlach. Guten Morgen, schön, dass Sie dabei sind an diesem Sonntag, 2. August. Und das sind wichtige Themen heute früh. Die Ceuta-Krise verschärft die Debatte über den Grenzschutz in der Europäischen Union. Außenminister Wadephul spricht von einem Stresstest für die EU. Dann schauen wir nach Griechenland. Dort kommt die Feuerwehr kaum gegen die Waldbrände an. Wir fragen auch bei unserer Brüssel-Korrespondentin nach, warum die neue Waldbrandstrategie der EU offenbar nicht greift. Und bei der Ruder-EM in Italien greift der Münchner Oliver Zeidler heute nach Gold Nummer 4. Erst der Ansturm, jetzt fast schon wieder Normalität. Rund 50.000 Migranten aus Marokko waren übers Meer nach Ceuta geschwommen, die spanische Exklave an der nordafrikanischen Küste. Aber ohne Aussicht auf Weiterreise kehrten sie schon nach wenigen Stunden wieder zurück. In der EU wird seither über den Grenzschutz gestritten. Auch Deutschland fordert Nachbesserungen. In einem Brief, den auch Kanzler Merz unterzeichnet hat, äußerten 22 der 27 europäischen Staats- und Regierungschefs große Besorgnis über die Lage. Franziska Kulczycki aus dem BR24-Team fasst die Debatte zusammen.
22 der insgesamt 27 Staats- und Regierungschefs der EU haben den offenen Brief an Madrid unterzeichnet, auch Bundeskanzler Merz. Darin kritisieren die Länder Spaniens Migrationspolitik. Man müsse den Eindruck vermeiden, dass eine illegale Einwanderung in die EU möglich ist. Im Frühjahr hatte Spanien begonnen, rund 500.000 illegal eingereisten Migranten eine Aufenthaltsgenehmigung zu erteilen. Die Länder warnen davor, dass solche Maßnahmen Anreize für weitere Einwanderung schaffen könnten. Bundesaußenminister Wadephul hat die EU-Kommission deshalb aufgerufen, dem Schutz der Außengrenzen höchste Priorität einzuräumen. Die Situation in Ceuta habe gezeigt, wie anfällig Europa ist, sagte Wadephul der Bild am Sonntag. Der SPD-Vorsitzende Klingbeil forderte Geschlossenheit Europas und Solidarität mit Spanien. Ceuta sei Ziel einer offenbar gesteuerten Migrationsbewegung geworden. Außerdem habe Spaniens Regierungschef Sanchez mit entschlossenem Handeln dafür gesorgt, dass der allergrößte Teil der Menschen innerhalb kürzester Zeit von Ceuta wieder nach Marokko zurückgekehrt sei, so Klingbeil. Am Dienstag werden sich die EU-Innenminister mit der Krise in Ceuta befassen, wie die irische EU-Ratspräsidentschaft auf X angekündigt hat.
Im Süden Europas kämpfen die Einsatzkräfte seit Tagen gegen teils schwere Waldbrände. Neben Spanien und Frankreich ist Griechenland gerade besonders betroffen. Vor allem rund um Athen sieht es schlimm aus, wie Anna Giordano berichtet.
Mehrere Brände sind nach wie vor außer Kontrolle und haben sich in der Nacht ausgeweitet. In der Region rund 60 Kilometer westlich von Athen mussten am Abend und in der Nacht zahlreiche weitere Ortschaften evakuiert werden. Mehr als 500 Feuerwehrleute, unterstützt von Teams aus Frankreich und Rumänien, kämpften am Boden gegen die bis zu 20 Meter hohen Flammenwände. Bagger schlugen Schneisen, um das Feuer zu bremsen. 500 Hektar Land sollen in der Gegend inzwischen verbrannt sein. Die Polizei hat zwei Verdächtige wegen mutmaßlicher Brandstiftung festgenommen. Auch weiter westlich, am Golf von Korinth und auf der Halbinsel Peloponnes, haben sich die Feuer ausgeweitet. Die Einsatzkräfte hoffen nun auf leicht nachlassenden Wind, damit die Löschflugzeuge wieder eingreifen können.
In Griechenland also spitzt sich die Lage zu, in Frankreich dagegen ist sie weitgehend unter Kontrolle. Weil Hitzewellen durch die Klimakrise häufiger werden und die Feuersaison verlängern, hat die EU-Kommission Anfang des Jahres eine neue Waldbrandstrategie beschlossen. Für dieses Jahr kam sie allerdings offensichtlich zu spät. Sabrina Fritz ist mir aus Brüssel zugeschaltet. Guten Morgen, Frau Fritz.
Ja, guten Morgen.
Auch bei den aktuellen Großbränden musste man nun doch wieder auf die bekannten Notfallinstrumente zurückgreifen. Aus den betroffenen Ländern war immer wieder zu hören, dass es an Personal fehlt, das auf Waldbrände spezialisiert ist und dass es zu wenig Gerät gibt. Daraus schließe ich, dass die neue Waldbrandstrategie der EU-Kommission bisher größtenteils nur auf dem Papier besteht. Bevor wir versuchen zu klären, warum sie nicht greift, erstmal die Frage, wo setzt diese Strategie den Schwerpunkt?
Also die EU hat einen Katastrophenschutzmechanismus, das heißt ein Land, das, sagen wir jetzt, von Waldbränden bedroht ist, kann anrufen, wirklich eine Art 110 in Brüssel, und dann übernimmt die EU die Koordination. Das heißt, sie schaut, welche Länder haben Feuerwehrmänner, welche Länder haben Löschflugzeuge übrig. Und das zweite wichtige Instrument ist, sie liefert permanent Daten, wo brennt es, wann kommt Regen. Aber man kann sich natürlich schon vorstellen, dass das angesichts der gigantischen Waldbrände einfach zu wenig ist.
Es sollte ja aber auch vor allem um Prävention gehen bei dieser Strategie. Und wo genau hapert es denn da bei der Umsetzung?
Ja, das ist ein ganz großes Problem. Die EU hat diese Woche auch uns Journalisten in ihr Katastrophenzentrum einen Einblick gegeben. Und da war das Thema Prävention wirklich nach den aktuellen Maßnahmen gleich der zweite Punkt. Aber das ist eben auch vor allem Sache der Länder. Wir haben das auch immer in Frankreich gehört. Die Wälder, die viel zu schnell abbrennen. All das sind Probleme, die natürlich die einzelnen Länder haben. Und man muss wahrscheinlich nur vor die eigene Haustür gucken, dass es eben sehr schwer ist, das auch umzusetzen.
Wo kommt das Geld für die EU-Präventionsmaßnahmen eigentlich her und zu welchen Bedingungen fließt es an die Länder?
Also ich sage mal, Geld ist wirklich nicht das Hauptproblem. Es sind rund 3 Milliarden Euro im EU-Haushalt. Der gilt ja immer für 7 Jahre vorgesehen. Das mag vielleicht für die nächsten Jahre nicht reichen. Dann kann man das auch nochmal aufstocken. Aber es gibt auch sehr viele Töpfe, die man da anzapfen kann. Also das sind natürlich die Krisen, aber das ist auch Wiederaufbau. Das ist Hilfe vor Ort. Also Geld, würde ich jetzt mal sagen, ist gar nicht das Problem. Wir hören aber auch von Ländern, dass sie das Geld dann auch gar nicht abrufen. Also da könnten vielleicht die Länder, hat natürlich auch immer ein bisschen was mit Bürokratie zu tun, vielleicht auch noch ein bisschen mehr tun.
Jetzt hat ausgerechnet Frankreich in der EU dagegen gearbeitet, dass Brüssel sich stärker in die Forstpolitik einmischt. Einige Flächen, die jetzt in der Gironde brennen, haben das schon vor 4 Jahren getan und trotzdem wurden dort danach wieder schnell brennbare Kiefern gepflanzt. Hat die EU bei sowas gar keine Handhabe?
Eigentlich nicht. Also es gibt Länder, zum Beispiel auch jetzt Italien, das hat gar nicht den Katastrophenschutzmechanismus in Anspruch genommen. Und mit der Prävention, das ist ja immer so ein bisschen das Problem mit der EU. Einerseits dürfen die Länder und wollen sie auch sehr eigenständig sein. Andererseits, wenn es dann im wahrsten Sinne des Wortes brennt, dann braucht man doch Hilfe. Also ich kann mir vorstellen, dass nach diesem Sommer man sich auch noch mal in Brüssel zusammensetzen wird und schaut, was müssen wir für die nächsten Jahre planen und besser machen. Aber es ist schwer, den Ländern da, das ist einfach Hoheitsrecht der Länder, wirklich konkrete Vorschriften zu machen.
Informationen von Sabrina Fritz aus Brüssel zur Waldbrandstrategie der EU, die noch nicht greift, wie wir in diesen Tagen gesehen haben. Vielen Dank, Frau Fritz.
Ja, bitte.
Auch hinter Bayern liegt eine Woche mit Waldbränden. Teilweise wurde der Katastrophenfall ausgerufen, unter anderem in den Chiemgauer Alpen. Wie die Situation in den betroffenen Regionen heute ist, fasst Gerhard Brack zusammen.
In der Oberpfalz bei Freudenberg im Landkreis Amberg-Sulzbach kämpfen derzeit mehr als 150 Einsatzkräfte gegen die Flammen. Das Feuer breitet sich zwar nicht mehr aus, aber das Gelände ist steil und nur schwer begehbar. Das Brandgebiet ist mit 57.000 Quadratmetern enorm groß, sagt Christoph Strobel, Kreisbrandrat von Amberg-Sulzbach.
Und das ist Bergwald, also wirklich massive Steigung. Man muss sich das so vorstellen, wir können schon Wege rauffahren mit Feuerwehrfahrzeugen, auch mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Aber oben dann in die Peripherie ist alles Handarbeit, Handwerkzeug, Löschrucksäcke, kleines Schlauchmaterial, das man vornimmt. Und das macht natürlich alles sehr, sehr aufwendig, vor allem personalaufwendig.
Ein Hubschrauber unterstützt die Einsatzkräfte am Boden und wirft immer wieder gezielt Löschwasser ab. Doch richtig löschen können die Glutnester nur Einsatzkräfte am Boden, so Kreisbrandrat Strobel. Der ganze Brand ist eine riesige Herausforderung für alle, die gegen die Flammen kämpfen.
Absolut. Also ich bin seit 40 Jahren in der Feuerwehr. Ein Brand auf so einer Fläche, in so einer Topografie habe ich noch nie erlebt.
Auch in Oberbayern hat die Feuerwehr diese Woche Brände im Bergwald bekämpft. Am Hochstaufen bei Bad Reichenhall hatte ein Blitzschlag am Freitagabend ein Feuer ausgelöst. Das ist nun unter Kontrolle. Einsatzkräfte kümmern sich heute um die Nachlöscharbeiten, unterstützt von einer Wärmebildkamera, die letzte Glutnester aufspüren soll. Und auch bei Unterwössen in den Chiemgauer Alpen sind nach einem Bergwaldbrand noch immer Feuerwehrleute im Einsatz. Der Katastrophenfall ist dort inzwischen aufgehoben. Auch in den 3 fränkischen Regierungsbezirken und in Niederbayern ist die Waldbrandgefahr derzeit hoch. Luftbeobachter halten in ganz Franken Ausschau nach Feuern. Bereits kleinste Zündquellen können ausreichen, um Brände zu verursachen, warnt die Regierung von Mittelfranken. Und auch die Regierung von Niederbayern hat Beobachtungsflüge angeordnet. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wird in Niederbayern bis morgen nahezu flächendeckend die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe erreicht sein. Und in ganz Bayern wächst zum Beginn der Woche die Waldbrandgefahr.
Am Abend hat eine Explosion die Innenstadt von Moskau erschüttert. Erst war von einer Gasexplosion die Rede, dann äußerte sich das russische Antiterrorkomitee. Es habe 3 Tote gegeben, darunter eine Frau, die den Sprengsatz bei sich trug, ein Wachmann, der sie aufhalten wollte, und ein Gast. Aber es bleiben viele Fragen. Die Ermittler gehen jetzt von einem Anschlag aus. Björn Blaschke berichtet.
Die zuständigen Behörden haben das Areal abgeriegelt und die Ermittlungen aufgenommen. Aber sie nannten weder die Namen der Opfer, noch machten sie Angaben dazu, wer für die Tat verantwortlich sein könnte. Der unabhängige russische Kanal Astra berichtet, dass in dem Restaurant eine geschlossene Gesellschaft zu Gast gewesen sei. Der Geburtstag eines Generals habe gefeiert werden sollen. Auch zahlreiche Beiträge in den sozialen Netzwerken gehen davon aus, dass ein ranghoher Offizier Ziel des Anschlags war. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hatte Anfang des Jahres erklärt, die Behörden würden den Schutz hochrangiger Militärs verstärken. Zuvor hatte es Attentate und Mordversuche gegeben, für die der FSB die Ukraine verantwortlich machte. Ukrainische Geheimdienste haben ihrerseits für mehrere Anschläge die Verantwortung übernommen auf Offiziere der russischen Streitkräfte oder auf Sympathisanten des Kreml.
In Peru sind beim Absturz eines kleinen Flugzeugs 13 Menschen ums Leben gekommen. Nach einem Medienbericht sind auch zwei Deutsche unter den Opfern. Sie wollten die berühmten Nazca-Linien besichtigen, die zum Weltkulturerbe zählen. Südamerika-Korrespondent Oliver Neuroth dazu.
Das Kleinflugzeug stürzte kurz nach dem Start in der peruanischen Hafenstadt Pisco ab. Wie es dazu kam, ist bisher unklar. Bilder zeigen qualmende Trümmer der Maschine der Fluggesellschaft Aerodiana. Die Airline betreibt nach eigenen Angaben nur Flugzeuge vom Typ Cessna 208 mit Platz für je 12 Passagiere. Der Unglücksflug war von 11 Touristen gebucht. Alle kamen bei dem Absturz ums Leben. Der peruanische Nachrichtensender RPP berichtet, bei den Passagieren habe es sich um 7 Urlauber aus Italien, 2 aus Spanien und 2 aus Deutschland gehandelt. Woher sie genau aus Deutschland stammen sollen, ist nicht bekannt. Das Auswärtige Amt hat den Bericht bisher nicht bestätigt. Auch die beiden Piloten wurden bei dem Unglück getötet. Der Flug hätte von Pisco an der Pazifikküste nach Nazca im Landesinneren von Peru führen sollen. Dort befinden sich die berühmten Nazca-Linien, eine UNESCO-Welterbestätte. Kilometerlange Linien, die die Bewohner der Region vor schätzungsweise 2000 Jahren in den Wüstenboden gescharrt haben. Es handelt sich um geometrische Figuren und Tierdarstellungen, die sich viele Peru-Urlauber aus der Luft anschauen, aus Hubschraubern und aus Kleinflugzeugen.
Das Wacken Open Air ist vorbei. Heute reisen zehntausende Metalheads aus dem Dorf in Schleswig-Holstein wieder ab. Damit endet nach 4 Tagen Programm die 35. Ausgabe des wohl größten Heavy-Metal-Festivals der Welt. Jonas Salto mit einer Bilanz.
Bis heute Abend werden diese Schreie in Wacken verstummen. Das Wacken Open Air endete vergangene Nacht mit den letzten Konzerten. Die Gründer des Festivals, Thomas Jensen und Holger Hübner, ziehen für die 35. Jubiläumsausgabe eine positive Bilanz. Der neue, dritte Geschäftsführer, André Jürgens, bestätigte das.
Besser hätte es fast nicht laufen können. Also wir hatten grandiose Bands, wie auch Thomas und Holger schon berichtet haben. Das Publikum war super drauf. Und die Stimmung komplett über den ganzen Platz, vor und hinter den Kulissen, ist einfach total schön.
Headliner waren unter anderem Judas Priest, eine britische Heavy-Metal-Band. Sie spielte Freitagabend und die Fans waren begeistert.
Ja, super, perfekt. Viel besser als erwartet. Also wir sind rundum glücklich.
Man muss halt schon seine alten Rock-Legenden halt mal sehen, aber es war geil.
Priest hat mir auf meiner Legendenliste auch noch gefehlt.
Und auch das Wetter spielte den Fans in die Karten. Die für Wacken berühmte Schlammschlacht blieb aus. Es regnete nur leicht an 3 Tagen, ansonsten schien die Sonne. Auch die Hitzetage am Mittwoch und Donnerstag mit mehr als 30 Grad überstanden die Metalheads gut.
Backofen, ganz ehrlich. Schau dir mal meine Arme an. Ich glühe gerade wie ein Stück Schinkenspeck.
Ich lieg oben in so einem Auto drin und es war schon echt heiß da drin. Aber wenn man dann die Fenster mäßig aufgemacht hat, ging es dann wieder.
Die Polizei hatte nach eigenen Angaben mehr zu tun als im vergangenen Jahr. Die Einsatzzahl ist demnach von 187 auf 226 gestiegen, erklärt der Polizeichef Frank Mattisen.
Wir haben geguckt, das ist ja prozentual eine relativ deutliche Steigerung, ob wir das irgendeinem speziellen Aufgabenfeld zuordnen können und haben festgestellt, das verteilt sich auf verschiedene Bereiche. Wir hatten ein paar mehr Einsätze außerhalb des Geländes und wir hatten auffällig mehr Einsätze im Zusammenhang mit unzulässigen Drohnensteigungen. Das waren alles harmlose Hobby. Piloten, die jetzt ein ordentliches Bußgeld zahlen müssen.
Die ersten 10.000 Tickets für das Wacken Open Air 2027 sind laut Veranstalter bereits verkauft. Der reguläre Ticketverkauf soll heute Abend um 20 Uhr starten.
Damit zum Sport. Bei der Ruder-EM im norditalienischen Varese soll es heute so weitergehen wie gestern. Da hatte der Männer-Doppelvierer Gold gewonnen und damit einen überragenden Tag des deutschen Teams gekrönt. Marc Weber, Felix Heinrich, Jonas Gelsen und Ole Hohensee setzten sich vor Polen und Kroatien durch. Heute Mittag geht Oliver Zeidler als Topfavorit für Gold ins Finale. Vorher steuert der Deutschland-Achter nach 6 Jahren ohne Sieg das Treppchen an. Die erste Etappe der Tour de France der Frauen ist geschafft. Lorena Wiebes hat den Zielsprint gestern in Lausanne dominiert, führt damit auch die Gesamt- und die Sprintwertung an. Heute geht es direkt weiter von Aigle nach Genf. Und wieder deutet sich ein Sprint im Ziel an. Ob das dann automatisch auch wieder eine Etappe für die Niederländerin ist? Matthew Jenischön weiß das, er ist für uns vor Ort.
Es gibt nur wenig, was heute gegen Lorena Wiebes spricht. Die Niederländerin ist aktuell die mit Abstand beste Sprinterin im Feld, hat außerdem ein nahezu perfekt auf sie zugeschnittenes Team. Gestern hat sie sogar in Lausanne bewiesen, dass sie auch bergauf sprinten kann. Und diesmal wird's deutlich flacher, also leichter für sie, aber auch für die anderen Sprinterinnen, die vielleicht nicht ganz so bergfest sind. Das heißt, es könnte vielleicht etwas mehr Konkurrenz für Wiebes geben. Aber alles andere als ein Sieg und die damit verbundene Tatsache, dass am Abend jemand anderes in Gelb und vielleicht sogar in Grün auf dem Podium steht, wäre eine echte Überraschung. Aus deutscher Sicht könnte das ein ereignisarmer Tag werden. Vielleicht schaffen es Hanna Ludwig oder Linda Riedmann in die Ausreißergruppe. Die anderen 4 werden sich hauptsächlich um ihre Kapitäninnen kümmern müssen. Liane Lippert könnte eventuell noch im Massensprint zumindest um ein gutes Ergebnis fahren.